Wo sind wir hier?
Wir sind etwas außerhalb von Tamriel. Das ist die Urwerkstatt, die Sotacil
Die
gebaut hat.
Urwerkstatt?
Ja, sie heißt so. Ich kenne ja gar nichts dafür. Sie läuft weiter. Hier gab es keine Auswirkungen auf die Funktionalität. Obwohl, eigentlich sollte sich das erst bewegen und es steht still. Ich weiß auch nicht. Vielleicht haben wir irgendwas kaputt gemacht.
Dieses Zahnrad
dreht sich nicht.
Ja, hallo Menschen.
Und andere Tiere.
Menschen, Hasen, Pinguine, Füchse.
Katzen.
Kakerlaken.
Kakerlaken?
Roach.
Oh.
Raul.
Orks.
Kreuzfahrtschiffe.
Kreuzfahrtschiffe. Auch Kreuzfahrtschiffe werden gegrüßt. Ja. Okay. Wir entschuldigen uns dafür, dass unser ohne Gewehr Morgenstream heute mit Gewehr ausgefallen ist.
Das kann passen. Ich habe dir noch gedacht, dass ich vielleicht ein bisschen voreilig bin, als ich es letzte Nacht eingetragen habe, weil ich mir dachte, wir müssen uns motivieren, früh aufzustehen. Deswegen trage ich jetzt mal ein paar Stunden, bevor es eigentlich laufen würde. Aber ich hatte unterschätzt, wie schnell ihr an diesen Kalender guckt. Es tut mir leid.
Mir auch. Ich, ja. Wir wollten über Dinge reden.
Ach so, ich dachte, wir entschuldigen uns erst noch ein bisschen.
Erst noch ein bisschen.
Okay.
Es tut uns leid. Es tut uns sehr leid.
Dein Mikrofon ist gerade hier untergefallen.
Ich habe mein Mikrofon tiefer genickt, ja. Yeah. Zack, auf einmal ist es im Bild.
Ja, das ist die dritte Folge von unserem Late Night Lava Stream und das ist der erste, den wir tagsüber machen. Auf mehrfachen Wunsch, es ist ja auch ein wenig sinnvoller. Aber wir haben deswegen auch nicht so viel Zeit, weil tagsüber gibt es ja nur begrenzte Slots, wo man nicht anderen Leuten im Netzwerk sich in die Quere kommt. Deswegen machen wir es heute kurz. Und wir wollten über Dinge reden, die wir gerade gemacht, gesehen, geguckt oder gebaut haben.
Oder gelesen.
Ja, du fängst an.
Ich fange an.
Ja.
Ich habe in letzter Zeit was gelesen, wofür ich gefühlt 20 Jahre gebraucht habe, um es fertig zu lesen. Und das liegt daran, dass es eine Reihe von 4 Büchern ist, von denen meine Mutter nur 2 besaß.
Okay.
Und ich habe, weil das, als ich angefangen habe, die zu lesen und die ersten beiden gelesen habe, es noch Prä-Internet-Zeit war, oder erst die ganz frühe Zeit des Internets, nicht hinterfragt, dass es vielleicht mehr davon geben könnte oder es nie gesucht, bis ich irgendwann bei Werner mich umdrehte bei einem Regal, vor dem ich saß und feststellte, es gibt mehr Bücher von Joan DeVinci als nur die 2, die ich kannte. Und dann habe ich weitergelesen. Das ist die Schneekönigin.
Moment, da hast du direkt bei Werner aus dem Regal gezogen, die auf den Boden gesetzt und gelesen und bist da einen Tag geblieben?
Hätte ich gerne, aber ich versuche ja professionell zu sein oder zumindest es vorzutäuschen, deswegen habe ich das nicht getan, sondern habe dann mir sie später digital geholt und dann auch festgestellt, dass genau die 2, die ich kannte, gibt es nicht mehr digital, nur die 2, die ich noch nicht, die ich noch nicht kannte. Die sind halt schon etwas älter, sind aus den 80ern, frühen 90ern. Es ist Snow Queen, World's End, Summer Queen und Tangled Up in Blue. Und das ist Far Future Science Fiction. Und das war für mich die erste Begegnung mit dieser Art von Genre, weil ich Dune erst danach gelesen habe. Du lächelst so.
Ich lache, weil du... Nein, es ist blöd. Du hast so ein tolles Englisch, aber eine Sache kriegst du nie hin. Nie. Du hast Tangled Up gesagt. Du sagst auch immer Finger oder Jungle. Das ist mir gerade gestern beim Schneiden wieder aufgefallen. Das heißt Finger, Jungle und Tangled.
Tangled.
Tut mir leid, jetzt darf ich mal den Klugscheißer machen. Es ist so selten und ich hasse das. Deswegen musste ich lachen.
Tangled.
Ja, also worum geht es in den Büchern?
Es ist Far Future Science Fiction und es geht darum, dass es zwischendurch eine Hochkultur gab, die eine Möglichkeit entwickelt hatte, schneller als das Licht zu reisen und die ganz viele Planeten umfasste und dann ist das kaputt gegangen und zusammengebrochen und am Anfang wissen wir noch gar nicht warum. Wir wissen nur, dass es eine neue Hegemonie gibt, nennt sich das, die eine andere Alternative gefunden hat und die hat zum Zugang zu anderen Sonnensystemen, die in der Nähe von einem dafür geeigneten schwarzen Loch sind, weil sie große schwarze Löcher mit Spin benutzen, um durch Dimensionen zu hüpfen und woanders rauszukommen. Das heißt aber auch, dass interstellares Reisen immer mit sehr großer Zeitdilatation verbunden ist. Das heißt, wenn du einfach nur mal kurz einen anderen Planeten besuchst, ist im Rest des Universums sind halt 5 Jahre vergangen für deine Reise. Und darum geht es unter anderem auch. Und es gibt ein paar Überbleibsel aus der Zeit von diesem untergegangenen Hochtechnologie-Imperium. Eins davon sind die sogenannten Sibyllen. Das sind Leute, die werden infiziert mit einem Technovirus, der ihr Gehirn zu einem Empfänger für ein interstellares Computersystem macht.
Okay.
Und die sind sozusagen die Wächter des Wissens. Und das Setting, auf dem wir uns hauptsächlich bewegen, es gibt ein paar andere Planeten, die besucht werden. Es gibt sogar einen Roman, der gänzlich auf einem anderen Planeten spielt, ist Tiamat. Und Tiamat hat die zwei ungünstige Eigenschaften. Erstens, es ist immer nur 100 Jahre lang oder 150 Jahre lang zugänglich über sein schwarzes Loch, bevor das ganze Sterne umkreisen Sterne und ein schwarzes Loch zu instabil wird. Und dann sind sie 150 Jahre abgeschnitten von Außenweltlern. Und auf ihrer Welt gibt es eine künstliche Lebensform, aus deren Blut sich eine Unsterblichkeitsdroge destillieren lässt. Das heißt, es kommen immer wieder zwischendurch die Leute von höher technologierten, zivilisierten, technologisch versorgten Welten dorthin, übernehmen 150 Jahre lang mehr oder weniger die Kontrolle in Zusammenarbeit mit einem Teil der Bevölkerung, schlachten diese Viecher ab, destillieren daraus ihre Unsterblichkeitsdroge und sorgen dann dafür, dass für die restlichen 150 Jahre die Leute wieder auf Steinzeitniveau zurückfallen.
Und das gefällt dir.
Wie das Ganze aufgesetzt wird. Und dann kommt, man setzt halt in der Story ein zu einem Zeitpunkt, wo die ersten Leute auf diesem Planeten aus dem Teil der Bevölkerung, die normalerweise die Herrschaft übernimmt, wenn die Technologie ausgerottet wird und die das auch als Teil ihrer kulturellen Aufgabe sehen, merken, Moment, vielleicht wäre es gar nicht so blöd, wenn wir versuchen würden, das zu ändern. Und das Verhältnis zwischen Tiamat und den anderen Planeten zu ändern versuchen. Und dann die weiterführenden Romane beschäftigen sich unter anderem auch damit, wie auch die Hegemonie sich verändert, also dieses Zusammenspiel von Planeten, als sie es schaffen, tatsächlich wieder einen interstellaren, schneller als Lichtantrieb zu entwickeln. Es war das erste Mal, dass ich Science Fiction gelesen habe, wo die Erde keine Rolle mehr spielt. Und wo die alle Kulturen, die existieren, so weit von unseren entfernt sind, dass es neue sind in dem Sinne. Auch wenn man irgendwie teilweise Parallelen rauslesen kann. Also der Planet mit der höchsten Technologie, Karamuk, ist ein bisschen von dem Aussehen der Leute her und teilweise auch, wie ihre Sprache klingt, wie sie sich, sie haben so eine Art Kastensystem, das nach technischem Wissen sortiert ist, ist irgendwie an Indien angelehnt. Und die Leute auf Tiamat, die im Sommer regieren, die sehen aus, von dem, wie sie beschrieben werden, und sich klein wie Norweger. Aber trotzdem, es sind vollkommen neue Kulturen, mit neuen Ideen und neuen Regeln, wie sie funktionieren. Und das fand ich total faszinierend. Und auch dann die Art und Weise, wie die Technologie wahrgenommen wird. Ich weiß nicht, das hat mich damals total geflasht. Diese Bücher, also so eine vollkommen andere Welt im Rahmen von Science Fiction und dass tatsächlich auch auf sehr interessante Art und Weise verschiedenste Fragen angegangen werden, wie Kultur und Technik, Hegemonie, wie einige Leute ihre Vormachtstellung ausnutzen, um andere gezielt in Unwissen zu halten. Auch so Fragen wie halt Umweltschutz, Bejagung von aussterbenden Tierarten und so weiter und so fort, ohne dass es einem irgendwie reingestopft wird, sondern das passt alles sehr gut in die Story rein. Das
Okay.
ist halt aus den 80ern. Das ist immer wieder so eins, wenn Leute dann ja, heute irgendwie große neue Ideen feiern, was Science Fiction und Fantasy vielleicht können, denkt man sich, ja, das haben andere Leute aber früher auch schon gemacht und vielleicht sogar besser. Und ja. Und es war sehr befriedigend, sie jetzt tatsächlich endlich zu Ende lesen zu können und zu schauen, was mit diesen Charakteren passiert. Weil man steigt im ersten Roman aus, zu einem Zeitpunkt, wo die Herrschaft wechselt auf Tiamat, also wo der Winter vorbei ist, wie er genannt wird. Und der ganze Planet, sein Klima und dergleichen sich verändern und andere Leute die Macht übernehmen und die Fremdlinge abreisen. Und die zweite kleine Novelle, die hinterhergeschoben wurde, World's End, die beschäftigt sich nur mit einer der Nebenfiguren aus dem Roman und wie die über einen überlichtschnellen Antrieb stößt und dabei beinahe wahnsinnig wird, weil das Ding auch so eine Verwandtschaft hat, eine naturelle mit dem Technovirus, der einen zu Sibyllen macht und deswegen den Leuten Zeug ins Gehirn setzt und so weiter und so fort. Das ist relativ kompliziert, aber absolut faszinierend. Und jetzt habe ich endlich gelesen, wie es mit diesen Leuten weitergeht, wie es zu Ende geht. Und auch den Soap-Anteil davon.
Okay. Das ist verschlungen, oder? Du hast
Ja,
das.
ich habe halt auch die Kindle-App auf meinem Handy. Das heißt, immer wenn irgendwie mal 2 Minuten Zeit waren, irgendwo an der Bushaltestelle stehen oder sowas, beziehungsweise wir haben unser Auto in die Inspektion gegeben. Das heißt, dass man mit dem Bus irgendwie 1,5 Stunden hin und her fahren muss. Und dann habe ich auch ein gutes Stück geschafft. Ja, das habe ich unglaublich schnell weggelesen und das war sehr befriedigend.
Ein Hugo Award von 1981 gab
Ja,
es dafür. Okay.
das erste Buch, die Snow Queen, hat den Hugo Award gewonnen. Ich glaube, von den weiteren keins mehr, aber auch andere.
Okay, also dein Lesetipp für
Mein Lesetipp.
diesen Monat oder dieses Jahrhundert.
Joan Divinch, Snow Queen, World's End, Summer Queen und Tangled Up in Blue, obwohl ihre zeitliche Reihenfolge teilweise überlappend ist oder irgendwie nochmal irgendwo anders hineingeht. Man kann sich zurechtfinden. Man kann sie in der Reihenfolge lesen und man kann sie in der chronologischen Reihenfolge lesen. Sie ergeben auf jeden Fall in beiden Richtungen Sinn.
Das, was ich gerade lese, wird bestimmt keinen Hugo Award gewinnen oder gewonnen haben. Ich habe es am Wochenende auf der CCXP bei Patrick am Stand gekauft. Und oh, warte mal. Das geht doch ganz gut. So.
Ja, wollen wir dafür vielleicht den
Ein.
Hintergrund wechseln?
Das passt besser, ja.
Weiß es nicht. Ich würde es ihm gönnen.
Ein großes Vorbild von mir, von vielen Leuten. Der Regisseur von Dogma, Mallrats, Clerks, James Honeybob, Strike Back, Chasing Amy, Jersey Girl, Second Mary Make a Porno und dem fantastischen Bruce Willis-Film Cop Out. Unter
Den niemand
anderem.
gesehen hat, oder?
Und der einzige richtige, authentische Mensch in Hollywood, habe ich das Gefühl. Und einer der größten Nerds auf der Welt, Comic-Fans. Ich glaube, viele hier im Chat sind mit seinen Filmen aufgewachsen oder haben sie hoffentlich im Verlauf der Jahre entdeckt. Als Kind, als Teenager fand ich es großartig. Später habe ich irgendwie bin ich ein bisschen kritisch geworden. Ich habe irgendwie das Gefühl, der hatte einfach nur Glück. Seine Dialoge sind eigentlich furchtbar. Er ist furchtbar frauenfeindlich. Und die Inszenierung
Manchmal
ist
hängt vom
unglaublich
Film ab.
hölzern. Hängt vom Film ab, ja. Also das schwankt, oszilliert sehr stark. Also Mallrats, furchtbar. Chasing Amy.
Ziemlich gut, ja.
Ja, und das ist so eine Art Autobiografie, wo er erzählt, wie seine Karriere verlaufen ist, wie er mit Bruce Willis aneinander geriet. Sehr spannendes Kapitel. Ich habe das bei Uhrwerk am Stand gekauft, beziehungsweise bei Feder und Schwert auf der CCXP. Eigentlich nur, damit wir irgendwelche Sachen bei ihm kaufen. Hab dann auf der Rückfahrt mal reingelesen und habe es dann relativ schnell, es ist ja auch, liest sich auch schnell weg. Relativ schnell mich durchgewühlt. Eine Sache muss man halt bedenken, das Buch ist von 2012. Und die Lobeshymnen über einen gewissen Harvey Weinstein in diesem Buch gehen schon recht weit. Also, das ist sein Ziehvater, dem hat er alles zu verdanken. Der Mann hat Indie-Kino groß gemacht, ist ja auch alles wahr. Hat Miramax gegründet, inzwischen die Weinstein Company, hat geholfen, Herr der Ringe ins Kino zu bringen, trotz allem. Heute reden wir nicht mehr über diesen Mann.
Tja, er hat
Aber
sicherlich eine Menge für den Indie-Film getan, aber er ist trotzdem ein Drecksack.
kann beides richtig sein.
Ja.
Und wie er hier schildert, wie er mit Iger, Eisner und Weinstein in einem Raum sitzt und erzählt, wie die sich gegenseitig anbrüllen und ihn gar nicht so richtig wahrnehmen, das ist schon. Da ist man doch eigentlich ganz froh, dass man nicht in dieser Welt lebt. Und man merkt, man begleitet ihn dabei, wie er ein
Wie
bisschen dran
im,
kaputt geht und
ja.
auch nicht in dieser Welt leben möchte. Heute habe ich ihn auf YouTube abonniert. Also ich habe ihn schon seit Monaten auf YouTube abonniert und er hat einen Vlog da, wo er halt einfach über Filme redet. Und seine 2,5-stündige
Nacherzählung.
Endgame-Nacherzählung haben wir, glaube ich, letztes Mal, vorletztes Mal schon erwähnt. Sehr sympathischer Mann, trotz Fehleinschätzung von Herrn Weinstein, die wir damals, glaube ich, die viele geteilt haben damals. Naja. Das war mein Buch,
Und
nicht so spannend wie deins.
wie sehr ist es mit Schimpfworten durchsetzt?
Okay, ich lese mal was vor. Damit man direkt am Anfang weiß, was einen erwartet. Also in jedem Kapitelnamen kommt das Wort Scheiß vor. Das ist aber, denke ich, das Buch heißt Tough Shit, von daher ist das völlig in Ordnung. Kapitel 3, Scheiß, der auf meinem Mist gewachsen ist. Kapitel 4, Myra, Maxi, Tiere und so ein Scheiß. Kapitel 5, Scheiß, ich dreh durch. Kapitel 6, was redest du da eigentlich? Will ist ein anderer Scheiß, den ich erst nach 20 Jahren geschnallt habe. Der beschissenste Flug meines Lebens. So weit bin ich noch nicht. Es gibt diese Anekdote, dass er aus dem Flugzeug geworfen wurde, weil sein Arsch nicht in die Sitze reinpasste. Kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen. Ich habe schon viele sehr dicke Leute im Flugzeug gesehen. So fett ist doch Kevin Smith gar nicht, oder?
Nee, also nicht im Vergleich zu
Oder
anderen.
kann man das, ist er im Gesicht einfach nicht dick und er hat halt trotzdem einen riesen Arsch, weil man, und deswegen trägt er immer diesen Mantel und diese weiten Pullis. Ich weiß es nicht. Vielleicht googeln auch mal, wie fett ist Kevin Smith wirklich?
Ja, inzwischen ja eh nicht mehr. Seit
Eben.
seinem Herzinfarkt
Ja.
hat er ja einiges geändert an seinen Lebensgewohnheiten.
Ja, also es ist schon unnötig stark durchsetzt von sehr krassen Schimpfworten. Aber egal, das erwartet man doch auch von so einem Buch. Du bist dran.
Ich bin
Da
dran.
trotzdem die Frage, ob man nicht Kunst von Privatleben trennen sollte. Jo, darüber könnten wir stundenlang reden, glaube
Ja.
ich, ne? Und wo ziehst du die Grenze ab? Wann ist jemand ab dem Moment, wo klar wird, dass er ein Sexual Predator ist, sozusagen selber freiwillig für die Presse? Und ab wo ist er geschützt durch seine künstlerische Leistung?
Man
Bei
sollte.
Weinstein war es relativ schnell klar, dass er unten durch war, weil er halt kein Kreativer ist, er ist ein Geschäftsmann. Und dann hast du halt andere Leute, die natürlich nochmal, wie Kevin Spacey oder Roman Polanski, die dann nochmal sozusagen einen Schutzmantel haben, weil sie halt wirklich Künstler sind.
Also erstens,
Und
Roman, die Sache mit Roman Polanski ist jetzt echt schon
Polanski ist so ein Sonderfall, da bin ich
eine
auch auf
Weile
seiner
her.
Seite eher, muss ich sagen.
Da wurde auch nur anders behandelt. Und es ist immer noch so, dass er nicht in die USA einreisen kann, oder?
Er ist doch festgenommen worden letztes Jahr, vorletztes Jahr. Ich habe es nicht weiter
Ja?
verfolgt. Ich weiß es nicht mehr.
Also ich würde sagen, man kann ganz klar sagen, Sachen, an denen diese Person beteiligt war, kann man immer noch schauen. Aber man sollte ihr keinen neuen Job geben.
Also jetzt, man darf Herr der Ringe weiterschauen
Ja, klar.
und alle Kevin Smith-Filme. Ja, gut, würdest du Roman Polanski anheuern, wenn er jetzt hier vor der Tür stünde, ja?
Ich kann ja nicht
Und sagt,
bezahlen.
ich arbeite, ich drehe dir jetzt einen Film gratis. Ja, wir arbeiten zusammen. Du kriegst die Hauptrolle.
Nee.
Du darfst das Drehbuch schreiben.
Okay. Das ist eine harte Frage.
Ehrlich? Ich würde keine Sekunde zögern.
Echt?
Entschuldige, der Mann ist für mich einer der begnadetsten Regisseure aller Zeiten und ich glaube, das ist 40 Jahre her. Zum einen, er hat seine besten Filme danach gedreht. Und soweit ich, wenn ich das, ich weiß nicht alles. So, wenn ich es richtig verstanden habe, hatte er Sex mit einer Minderjährigen, einvernehmlich, sie war 16. Und sie hat ihn nie angezeigt. Oder war sie 15? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Es war keine Vergewaltigung, es war
Ja,
was ganz anderes als.
das nennt sich statutorische Vergewaltigung.
Wie nennt sich das?
Statutory Rape
Das
ist
bedeutet?
der Begriff, dass selbst wenn es einvernehmlich war in der Situation, sie war eine Minderjährige und
Und sie
deswegen wird es als
konnte.
Vergewaltigung
Okay, also
gehandhabt.
in den USA. Sie konnte darüber nicht selber. Sie hatte nicht die Reife, um zu entscheiden, um zu sehen, was sie tut.
Außerdem sind
Als
da immer noch eine
Franzose
Menge
ist.
Sachen an
Ja.
Machtgefälle und dergleichen dazwischen, die
Okay.
durchaus dafür sorgen können, dass jemand Ja sagt, obwohl an ganz andere Beweggründe dabei sind. Deswegen.
Naja.
Sie war 13. Okay,
13?
jetzt wird's. 16 finde ich ist tatsächlich auch noch was anderes. Aber 13?
Okay, wir wissen auch mal nicht genug über die Sache. Aber es ist halt immer schwierig. Er ist ja Franzose bzw. Pole. Beides. Wie die Gesetze bei ihm zu Hause sind, wie sie in den USA sind. Trotzdem sehe ich einen Unterschied zwischen Polanski und
Meinst du?
Weinstein. Ja. Und
Ja.
ich bleibe dabei, ich würde ihm dieses Angebot, dieses hypothetisch, er
Wenn.
steht da nicht, ne? Er steht nicht da hinter der Kamera, ich muss euch enttäuschen, er kommt doch jetzt nicht ins Bild. Ich würde ihm das wohl dann annehmen, ja. Du zweifelst. Okay.
Ja.
Ja,
Was nehmen wir
gut,
als
das war jetzt
nächstes?
natürlich ein bisschen. Danke, Kevin. Danke, Patrick, dass du mir das Buch verkauft hast, dass wir über so ernste Sachen reden müssen. Mann, Mann,
Ich
Mann.
hab mal die Stimmung geändert.
Oh, wir reden also über Donald Trump.
Es wurde im Chat geschickt mit hier, schau mal schön Trump-esque. Es gibt so eine Reihe von Bildern, wo du quasi dann immer klicken musst, ist das ein Zimmer von Donald Trump oder ist das im Palast
Von irgendeinem Diktator
von
in
irgendeinem,
Saudi-Arabien oder sowas.
genau.
Ja, okay.
Und keine Anzeichen, um irgendwie zu entscheiden, ob dies oder nichts. Das ist sogar Trumps Butze.
Okay, du
Okay.
willst über Hassbruch reden, richtig? Und über das Gelddrucken. Nein?
Übers Geld drucken. Ja, ich glaube, wir müssen nächstes Mal wieder Magic spielen.
Hm,
Wir hatten da
warum?
nicht mit gerechnet. Wir hatten ja gesagt, das wird jetzt kein festes Thema bei uns. Ne? Ich glaube,
Ja.
ungefähr so haben wir uns ausgedrückt. Und dann kam ein Päckchen an.
Mit mehr Magic.
Mit mehr Magic. Und das kann man ja jetzt nicht einfach so unausgepackt lassen. Man
Nee,
muss
das
damit
musst du jetzt
spielen.
spielen, ja.
haben sich gewisse Leute hier im Raum durchaus ja auch bereit erklärt, das erste Mal in ihrem Leben Magic zu spielen.
Mhm. Machst du das jetzt gerade live auf, ja, diesen Unboxing?
Ja, quasi.
Aber ist das nicht im Bild?
Also, das sind die, die Hauptset 2020 Boxen mit fertigen Decks, Planeswalker Decks. Planeswalker sind etwas, an das ich mich erst gewöhnen musste. Wie gesagt, ich hatte früher ja vor 15 Jahren gespielt und dann bin ich erst mit Magic Arena und dann jetzt dank, wie wäre es, wenn wir euch Sachen zuschicken, überhaupt erst wieder eingestiegen. Und für mehrere legendäre Planeswalker gibt es dann jetzt wieder ein fertiges 60-Karten-Set, das man so direkt aus der Packung quasi spielen kann. Und ich habe ein paar schon davon aufgemacht, aber für euch ist jetzt noch Chandra, Zorn der Flamme, übrig.
Patrick fragt, ob wir renoviert haben. Komisch, sobald du ein Magic Deck in die Kamera hältst, erscheint ein Patrick im Chat.
Ja, also wenn Patrick, ne, vielleicht, also ich weiß, dass Patrick Magic spielt. Und es könnte sein, dass wir Patrick ja diese Woche noch sehen. Mhm. Zumindest ist das der Plan. Dann kann man ja vielleicht mit dem Patrick Magic spielen.
Ja, eigentlich will der Patrick mit uns eine chinesische Nebulon B Pseudo-Lego-Fregatte zusammenbauen.
Mhm.
Aber er meint, er hat die Anleitung nicht dafür zugeschickt bekommen bisher, die PDF-Anleitung. Das heißt, es kann sein, dass wir sie blind bauen müssen.
Das heißt, wir haben einen riesen Haufen grauer Steine, ja, und müssen sie zusammenkloppen zu einer Nebulon B-Fregatte.
Genau.
Ohne zu wissen, wie.
Mhm.
Das klingt total erfolgreich. So kann man Herrn Götz also beschwören.
Du weißt doch einfach stundenlang, jahrhundertlang in die Waschmaschine, irgendwann baut sie es von alleine.
Irgendwann baut sie es von alleine und die Waschmaschine ist kaputt. Ja. Drin ist ein Papp-Deckbehälter, das fertige 60-Karten-Deck und ein Booster. Und eine Anleitung.
Über die CCXP gehen wir gleich noch ein bisschen, ja, Big Fair.
Was sind Planeswalker? Wie funktioniert das? Für Leute wie ich, die länger nicht mehr Magic gespielt haben, wird hier erklärt, wie man die einsetzt. Für alle anderen hier, die lange nicht mehr Magic gespielt haben, das sind quasi ja, Kommandantenkarten, die man nebenbei legt und die einen Loyalitätswert haben, der gleichzeitig benutzt wird, um Fähigkeiten von ihnen auszulösen. Andere Fähigkeiten bauen diesen Loyalitätswert auf und die auch ihre Lebenspunkte sind. Man kann sie angreifen, wie die Spieler an sich. Und die haben ganz interessante Sachen und es gibt von vielen inzwischen schon mehrere Versionen. Ich habe zum Beispiel Anjani ist ein Planeswalker, den ich gerne in meinen Decks habe, bei Magic Arena. Und von dem gibt es jetzt auch eine neue Version, oder zumindest eine, die ich noch nie gesehen habe. Was ist mit Leuten, die noch nie Magic gespielt haben? Da gibt es sogar Erklärkarten dann hinten drin. Angreifen, blocken, Kampfschaden. So, die Grundlagen sind direkt mit dir drin. Insofern, ihr, wie ein Zug abläuft, das ist tatsächlich was für Leute, die noch nie gespielt haben, einfach ein fertiges Deck in der Hand haben wollen. Fragt mich nicht, was es kostet. Ich habe es noch nicht nachgeschaut. Das sollte ich vielleicht mal tun. So, und jedes dieser Decks enthält auch immer direkt zwei Karten, mit denen man sich seinen Planeswalker aus dem Deck raussuchen kann. Also in jedem Deck sind zwei Karten drin, die einem helfen, den Planeswalker erstmal überhaupt ins Spiel zu bekommen, wenn man ihn noch nicht gezogen hat. Das ist ein rotes Deck, das heißt, es macht Schaden. Es macht sehr viel. Hier sind Drachen drin, haufenweise.
Gibt es eine Übersicht, was welche Fertigkeiten macht, schreibt Another One, das war immer sein Problem.
Tatsächlich muss man nur eine Grundmenge an Sachen kennen. Es gibt nur ganz wenige Sachen, die man auswendig kennen muss. Alle anderen Fähigkeiten sind auf den Karten nochmal erklärt. Was nicht erklärt wird, ist zum Beispiel fliegend. Das muss man sozusagen einmal gelernt haben. Aber viele andere Sachen von den Sonderfähigkeiten stehen mit drauf. Jetzt haben zugegeben, die roten Karten wenig Sonderfähigkeiten.
Ich möchte übrigens anmerken, ich habe eins gelernt, was man machen muss bei Magic. Die sind gar nicht gesleeved, die Karten.
Vielen Dank.
Ja.
Ich habe sie seit 5 Sekunden ausgepackt.
Ich weiß, ich finde, das ist trotzdem angemessen.
Ja. Ansonsten, ja, es gibt auf jeden Fall man kann Anleitungen finden im Internet, was vor 15 Jahren noch nicht so einfach war. Da muss man sich das alles beibringen lassen.
Für Nebulon B-Fregatte? Nein, ach, für Magic. Okay.
Mhm.
Ja. Das heißt, vielleicht spielen wir am Freitag auch ein bisschen Magic, ja?
Ja.
Gut.
Booster! Ich schau mal schnell, ob da was Cooles drin ist. Morgenbrotengel, ist ganz okay.
Können denn diese Karten sich irgendwelche ansteckenden Krankheiten holen, wenn sie nicht in diese Kunststoffhüllen gepackt
Nein,
sind?
Nein, aber sie könnten irgendwie so abgestoßene Kanten bekommen oder verknickt werden.
Ja, was hast du?
Leylinie des Überflusses, eine Verzauberung, die, wenn man eine Kreatur für Mana tappt, erzeugt man ein zusätzliches grünes Mana. Das ist eine klassische, also das ist eine Unterstützungskarte für ein grünes Deck, weil es gibt grüne Kreaturen, die auch gleichzeitig noch Mana produzieren. Llanowar-Elfen ist so ganz typisch dafür. Und wenn man ganz viel Mana hat, kann man auf jede Kreatur, die man kontrolliert, eine +1/+1-Marke setzen. Das ist also eine Karte, die man in einem Deck haben sollte, wenn man grüne Kreaturen hat, wo man viele Kreaturen aufs Feld wirft. So. Und was tatsächlich für mich ganz reizvoll
Ein Key
ist,
für Arena.
da sind Keys drin, um exakt dasselbe Deck in Arena auch noch freizuschalten.
Das ist jetzt ganz neu, ne? Kann das sein? Sie haben mir irgendwie letzte Woche noch
Das kommt
geschickt.
diesen Freitag raus.
Ja, stimmt, sie wollten uns da vorab irgendwie das spielen lassen. Ich habe gesagt, wir haben keine Zeit dafür. War das blöd?
Nee,
Okay.
klar, ist vollkommen okay. Also wir werden es dann an dem Freitag spielen, an dem es auch rauskommt, quasi.
Patrick, jetzt ist es Mitglied von Ochgenspalter TV.
Auf
Ich weiß immer
einmal.
noch nicht,
Ich weiß nicht, was das heißt.
was heißt das,
Das heißt, da
Patrick?
soll ich das mal googeln.
Das ist ja eine ganz neue Funktion. Wir wurden auch schon gefragt, was das bedeutet, und ich habe es ehrlich gesagt.
Mitglied eines Kanals in der YouTube-App.
Die Seite kann nicht gefunden werden. Das ist noch YouTube Gaming. Das ist ja abgeschaltet, oder? Muss sein.
Crowdfunding und Kanalmitgliedschaft. YouTuber bekommen neue Möglichkeiten zum Geld verdienen. Offensichtlich ist das eine Möglichkeit für uns, Geld zu verdienen.
Ach so, das ist wie das Twitch-Abo.
Ja, ich lese hier auf der Seite ten.de, YouTube erlaubt Kanalbetreibern jetzt den Verkauf bezahlter Mitgliedschaften und von Merchandise-Produkten.
Merchandise.
Ich will auch Merchandise.
Über Tippfehler mache ich mich nicht lustig. Man wird grün, schreibt Björn. Dir wurden Vorteile versprochen, Patrick. Okay. Du bekommst dafür am Freitag.
Nun, wir gehen mit dir essen?
Ich dachte, du wolltest ihm irgendwas geben.
Du bekommst am Freitag ein fertiges Planeswalker Magic Deck?
Und der Grüne auch bekommt, wenn er ins Studio kommt, mal wieder auch irgendwas aus dem Studio.
Ja.
Weil Fabian ja so oft im Studio ist. Außerdem blenden wir lustige Blasen ein im Bild, dafür, dass ihr das. Moment. Da kommt jetzt so eine
Ja,
Animation,
digital.
die programmiere ich jetzt noch schnell.
Du weißt, dass ich danach immer meine Tastatur sauber machen muss.
Das ist doch nur Seifenwasser. Was
Das
ist das?
klebt trotzdem wie Hulle. Ich mag
Die
ja
sind kaputt.
Seifenblasen auch sehr gerne.
Ja, haben Sie alles gesehen? Super.
Patrick Götz, juhu.
Ich habe keine Ahnung, was das jetzt. Es läuft auch wieder ab, ne? Da oben, da ist so ein. Also das zeigt nur, ist nur die Anzeige.
Ja,
Man
wie
ist
lange es
nicht
angezeigt wird im
nur für
Chat.
3 Minuten Mitglied. Für jede 3 Minuten zahlt man 30 Euro. So, ich habe was geschickt bekommen. Nicht von einem Verlag, sondern von unserem guten Freund Roland Fährenmeister Spiele. Der hat, bei dem habe ich was bestellt. Und dann liegt da immer so Dinge bei, von denen er sich, glaube ich, wünscht, dass wir sie vorstellen, weil er sie gut findet. Und ich habe noch keine Zeit gehabt, da reinzuschauen, weil ich auch in die Sachen, die ich bestellt habe, noch keine Zeit hatte, reinzuschauen.
Ich habe
Aber
sehr kurz reingeschaut.
dann erzähl doch mal, was das ist. Da waren Würfel dabei.
Das ist
Da waren kleine
kleine
Heftchen dabei
Zusammenfassung.
mit Divine Prayers. Und
Es nennt sich The Black Hack. Und es ist im Endeffekt
das ist eine App.
ein W20 Retro-Rollenspiel.
Ja, ohne Grafik.
Quasi.
Spielleiterschirm.
Oh.
Wichtigste Dinge, die man wissen muss, denke ich. The Black Booklet. Ein Buch ohne Beschriftung.
Ich glaube, da sind die Charakterbögen drin.
Charakterbögen. Ich hatte noch so ein zweites Buch mit Zaubersprüchen. Das
Und
liegt
es
drüben.
ist halt alles mit so squiggly 90s-Cartoon-Line-Art versehen.
Es sind schon Grafiken drin, also schwarz-weiß.
Auch sehr
Logos.
oldschoolig.
Aber. Dungeon-Pläne.
Black Hack. Also Patrick Götz freut sich.
Ich ja, denke, wir werden uns das nochmal genauer anschauen. Es hat schon was. Es ist sehr Indie, es ist sehr
ja, es ist halt Retro. Es ist halt ein weiteres Retro-Rollenspiel. Universal-Rollenspiel.
Von jemand namens Black tatsächlich, ne?
Dann hat er ein gutes Recht drauf.
Von What David Black. Developed by David Black. Featuring a do-it-yourself homebrew for original era fantasy gaming and modern game design theory. Editing Pookie. Cover art Karl Sternberg. Interior art Karl Sternberg, David Black, Sean Poppy und Jeff Call. Der kennt sie nicht. Wahrscheinlich alle außer mir kennen sie und ich habe mich jetzt wieder geoutet als...
Ich kenne sie nicht.
Wir sollten es mal testen. Und das Black Hack Black Booklet ist die Kurzversion der Regeln, würde ich sagen.
A comprehensive rules light old school fantasy role playing game.
Okay.
Ja, ist glaube ich eine Regel. Nee, ich glaube, es ist eher eine Regelerweiterung. Da ist die, dann jetzt die moderne Rollenspieltheorie drin.
Black Hack is a super streamlined role playing game which uses your general 1970s fantasy role playing game as a base. It could well be the most straightforward dungeon-delving retro tabletop experience available. If speed of play, quick character creation, complete compatibility and simple yet elegant rules are what you yearn for, look no further! Okay, ja. Yeah. Das werden wir mal testen. Vielleicht im Urlaub.
Urlaub?
Mhm. So, wir wollten aber auch, wir haben versprochen, über die CCXP noch mal ein bisschen zu reden.
Über die CCXP.
Wir hatten ein öffentliches, mainstreamiges Video mit Tommy Krapweis, wo du einfach immer genickt hast, weil er wahre Dinge gesagt hat. Ich kann ihm da voll zustimmen. Wir hatten im Malstream vorgestern, hast du noch ein bisschen was erzählt. Und jetzt können wir hier mal ganz offen reden. Nicht, dass diese Meinung sich groß von den anderen Videos unterscheiden würde. Von Roy Black, meint Patrick, wäre, ja, das kann natürlich sein. Roy Black ist gar nicht tot. Roy Black ist inzwischen Rollenspieldesigner.
In den USA.
Mhm.
Okay. Interessanter Karrierewechsel.
Also, CCXP. Auf einer Skala von 1 bis 10, welche Note gibst du der CCXP?
Aus meiner Sicht?
Schwierig, ne, weil... nach welchen Kriterien? Aus der Sicht, wie scheiße war die Konferenz? Okay, ja. Im Gegenteil.
Also, ja. Ich wurde angeheuert, um dort zu arbeiten. Das war sehr angenehm, dort zu arbeiten. Die Bühnen waren super, die Technik war gut, die Teams waren toll. Vorab gab es sehr viel Kommunikation und es gab nur einmal kurz einen Schluck auf, wer welches Ticket abholen kann.
Ja, ich habe ja sehr viel mit der Orga hin und her diskutiert. Es gab mehrere Schluckäufe. Weil teilweise nicht ganz klar war, welche Panels du eigentlich moderieren sollst, was du da genau machst, wann was stattfindet. Es wurde noch viel hin und her geschoben, aber das gehört nochmal dazu.
Aber nichts im Vergleich zu den allermeisten anderen Conventions. Dia ist auch jetzt Mitglied. Hallo Dia! Bis nächstes Mal, wenn du hier bist.
Vielen Dank. Wir müssen herausfinden, was das genau bedeutet. Ja, also aus deiner Sicht, aus jemand, der da angeheuert wird, um zu moderieren, auf die Bühne zu gehen, seine Show zu machen, war es gut.
Ja.
Es war aufgeräumt, stressfrei, es war dadurch, dass es halt so leer war, angenehm, sich über die Messe zu bewegen, es sah wahnsinnig gut aus.
Es gab sehr gutes Backstage.
Gute
Betreuung. Es
gab genug zu trinken. Parkplatz war gut, wir kamen gut rein und raus nach dem anfänglichen Schluck auf. Das Design war super, was sie da aufgebaut haben, wie sie die Hallen aufgemotzt haben für die Con. Sah halt viel wertiger aus als die RPC. Zumindest die Hallen, nicht der Außenbereich. Aber klar, aus Besuchersicht kann ich verstehen, dass man nicht zufrieden war. Je nachdem, was man sich erwartet hat. Ich meine, klar, 50 Euro auszugeben für eine Con. Jetzt hagelt sie auch Mitglieder. Oder will es auch Mitglied?
Hallo!
Vielen Dank.
5 Euro für YouTube, 2 Euro für euch wie bei Twitch.
Aber okay. Also genau das Gleiche. Clever YouTube, ihr macht genau das Gleiche. Hat YouTube auch irgendwie noch einen Streaming-Dienst, den man abonnieren kann und wo man dann Pakete schneller bekommt?
Alle Grünen ist das Anstecken offensichtlich. Vielen Dank. Also, ich bin mir immer noch. Ich
Also ich empfehle das auf Twitch zu machen, wo ihr es theoretisch gratis machen könnt. Also
Ja.
theoretisch gratis. Beziehungsweise im Endeffekt mehr davon habt. Aber ich beschwere mich nicht.
Nein.
Ja, wenn man als Besucher hingeht, 50 Euro hinlegt. Oder
Und
wenn man dann einen Stand hat, für den man viel Geld bezahlt hat. Und dann vielleicht auch noch mitbekommt, dass aus Verzweiflung und aus Panik, damit da Leute überhaupt sind, noch Donnerstag, Freitag Karten verschenkt werden. Und die Stände, was nichts kostet, ist auch nichts, meint Patrick, ja, weiß nicht. Und die Stände auch teilweise verschenkt wurden, damit da was passiert. Und manche Aussteller legen richtig viel Kohle hin, andere haben irgendwie einen Sonderdeal, andere kommen gratis, andere kriegen noch Geld. Dass das dann zu Frust führt, das kann ich schon verstehen. Oder wenn du hingehst, als Cosplayer und halt richtige Stars erwartest, wenn du als Comic-Con-Fan hingehst, du hast ja gewusst, was dich erwartet. Oder? Ich kann das überhaupt nicht einschätzen,
Also
was man sich davon verspricht.
es waren ja alle Gäste angekündigt. Und es ist auch nicht so gewesen, dass irgendjemand kurzfristig abgesprungen ist, oder?
Genau, das schon vorgeschlagene, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, TP-Stream bleibt für
Tippi-Stream.
euch. Ja, wir sollten das machen. Sonderdeals unerhört, Patrick. Ja. Also gut, ich kann den Frust unter den Ausstellern verstehen, vor allem jetzt halt, wenn Ulysses da wirklich Geld reingepumpt hat und im Endeffekt haben sie damit niemanden erreicht, die hätten es auch zu Hause streamen können. Ich kann den Frust unter den Leuten verstehen, die gratis einen Stand da hatten, der dann nicht besucht wurde. Wie halt zum Beispiel, auch wenn jetzt jemand noch Geld rausbekommt, ne, weil er das organisiert, dass man da die Tabletop-Area hinstellt. Und dann ist da halt trotzdem für die Aussteller niemand da, der sich mit ihnen befasst. Das ist halt auch blöd. Was ich nicht nachvollziehen kann, ist, wenn Leute, die wissen, was sie erwartet und bereit sind, trotzdem die 50 Euro auszugeben oder sich anderweitig irgendwie auf die Con begeben haben durch irgendwelche Abmachungen, Helfer, was weiß ich. Wenn die dann hingehen und sagen, das ist trotzdem nicht meine RPC, weil da hat ja keiner was fürs Rollenspiel gemacht. Und da ist der Persönlichkeit untergegangen. Das hatte ich heute als Kommentar auf YouTube. Das ist nicht mehr das Gleiche, weil Rollenspiel geht da unter und da fehlt die Personality, da fehlt die Seele. Und eigentlich dachte ich, dass genug Leute auf diese Con kommen, trotz dieser Probleme und trotz der möglichen Anfeindungen, muss man ja fast schon sagen, die sich daraus ergeben. Um genau dafür da zu sein, um für das Rollenspiel was zu machen und um die Seele zu erhalten. Deswegen war Ulysses da. Also aus ihrer Sicht waren sie bei anderen Gründen da, aber von vielen wurde es, glaube ich, so gesehen. Deswegen waren wir da, ja, weil wir dafür sorgen wollten, dass Pen and Paper unter den Comic-Con-Besuchern Anerkennung und Aufmerksamkeit findet. Und um da ein Programm zu machen, das die Leute anspricht, die RPC mögen.
Another one, ich bin mir ja auch nicht sicher, ob die Seele von der RPC von den Veranstaltern kam. Wichtiger Punkt, exakt das. Weil
Absolut
es wird
nicht.
jetzt ein
Nein.
bisschen so gehandelt, als wäre die RPC wär die Veranstaltung gewesen, die es voll gut gemeint hat mit der Szene und sowas alles so. Nein!
Also
Das
nicht.
waren einfach auch nur Leute, die Geld machen wollten mit einer
Moment,
Veranstaltung.
die sind ja noch dabei. Ne? Der
Ja, immer
Daniel
noch.
Nachmann, der andere Küchen sind nach wie vor dabei. Und natürlich, da werden sie mir jetzt nicht widersprechen, weil auch wenn sie das nicht sehen werden wahrscheinlich, aber wenn sie es sehen würden, würden sie mir nicht widersprechen. Natürlich geht es denen ums Geschäft. Das merkt man an allem, was sie machen. Sie haben ja auch dieses Loot-Dings da, Nerd Boy, was weiß ich.
Loot
Sie
Boy,
versuchen ja
dieses
alles, um
Facebook für
irgendwie mit
Gamer.
dieser Szene, um da Kapital rauszuschlagen. Das ist ja auch nicht verwerflich. Ist völlig okay.
Nein, aber ich finde es dann halt eben albern, wenn dargestellt wird, dass eine Veranstaltung moralisch der anderen irgendwie überlegen ist, weil am Ende
Loot Boy
wollen
heißt es, danke.
Loot Boy, weil am Ende wollen alle Leute, die diese Art von Messen machen, Geld verdienen. Die
Machen
machen das nicht
in dieser
aus,
Größenordnung nicht zum
ja.
Spaß. Ja, wenn du natürlich deine kleine Pen-Paper-Con bei dir
Das ist
in
was
der
anderes,
Sporthalle
ja.
von deinem Dorf machst, dann ist es was anderes mit Sicherheit. Da wird niemand reich werden, das wissen die Leute auch. Aber wer auf dem Niveau in der Köln-Messe eine Con macht, der macht das nicht, weil er. Nicht, weil er zu viel Zeit hat, die er verbrennen möchte und denkt, hey, ich stecke meine ganze Freizeit und mein Geld da rein. Der hat natürlich ein kommerzielles Interesse. Und so ist es immer noch.
Genau, es gibt kommerzielle und Community-Cons. Der RPC war eine kommerzielle Con. Dass die so familiär war, lag an den Leuten, die da hingegangen sind.
Genau, die da auch jedes Jahr wieder hingegangen sind und die jedes Jahr im Grunde als Familientreffen die gleichen Sachen gemacht haben. Die gleichen Cosplay, die gleichen Stände, die gleichen Verlage, die gleichen Fan-Stände, Star Wars-Aufbauten, was weiß ich. Und die sind ja auch zum großen Teil noch da. Klar fehlten jetzt ein paar Gruppen. Aber die Endzeitlaber waren ja am Ende doch wieder da, ne? Wo ich am Anfang dachte, die.
Ich glaube, das waren andere.
Waren das andere Endzeitlaber? Ja, okay.
Ich glaube, inzwischen genügend Endzeitlaber. Das war ja unter anderem Endzeitlaber, beziehungsweise Ausstatter für Endzeitlaber, die dieses NotMyRPC-Hashtag irgendwie in Umlauf gebracht haben. Ich wollte das eigentlich gar nicht ansprechen, jetzt habe ich es getan. Ich habe da vielleicht auch ein, zwei Leute entfreundet drüber.
Echt?
Ja, weil ich kannte die auch nur über das Warhammer 40k-Lab, wo sie mit ausstatten und dergleichen. Und das ist mir dann irgendwann so auf den nicht vorhandenen Sack gegangen, dieses ständige Gestänkere. Ich, keine Ahnung, ich mag es nicht, wenn Leute so anti sind. Also bei solchen Kleinigkeiten. Also jetzt mal ehrlich. Ich weiß, für manche Leute sind diese Messen, es sind Familientreffen, sie sind wichtig. Mhm. Aber es ist nicht das, wo ich jetzt sagen würde, Leute, geht auf die Straße und macht Protest dafür. Aber vielleicht bin ich da einfach zu kaltschneuzig.
Mike schreibt, ja, es war doch klar, dass die RPC nur noch ein kleiner Teil sein wird. Ja, das war's. Und ich finde, so ein kleiner Teil war es gar nicht.
Nee, sie also war, platzmäßig haben sie
ziemlich viel. Es war die halbe Halle 7 mindestens. Beziehungsweise, ich würde sagen, mehr als die halbe. Also die, auch die Stände vorne waren Dinge, die man auf einer normalen RPC hätte erwarten können. Anime-Kram, Actionfiguren, was weiß ich. Lego wäre auch cool gewesen auf der RPC. Es gab auch in Halle 8 mehr zu tun, als ich dachte. Ich habe das gar nicht so wahrgenommen. Da gab es mehrere interaktive Stände. Der eine war ein Escape Room. Die Superman Experience habe ich mir gar nicht angeschaut. Das Lego-Bauen an dem Lego-Stand mit diesem 10 Quadratmeter Lego-Pool. Geil.
Ich hätte gerne die Zeit für gehabt. Ich habe ihn erst gesehen, als sie schon da standen und alles auseinandergenommen haben.
Es ist das Einzige, was mich wirklich nervt, es ist halt dafür, was geboten wird. Zu teuer, klar. Ja. Das hat im Endeffekt hat das halt diese ganzen Hostessen bezahlt. Die Stars bezahlt. Einen Steven Gätchen auf der Bühne bezahlt, den ich ganz bestimmt nicht brauche auf meiner. Steven Gätchen hat den Hauptstage moderiert teilweise. Ich will den da nicht, ne? Weg! Aber da kann man gern, also wenn dann nächstes Jahr sie es für 30 Euro machen, ja? Mhm. Zum Beispiel. Oder halt, wie vorgeschlagen wurde, zwei Cons. RPC für 15 Euro, Comic-Con für 40 Euro, Combi-Ticket für 50, was weiß ich. Und dafür sparen sie dann halt an so einer Moderation. Und sie sparen vielleicht an den Hostessen. Und dann schleppe ich halt meinen Scheiß selber auf die Bühne. Habe ich ja eh gemacht. Die haben mir teilweise gesagt, hey Nico, wir waren ja alle per Du am Ende nach den 4 Tagen. Das war ja ganz cool. Lass das stehen. Das ist mein Job, hier den Stuhl hochzutragen. Nee, ich helfe euch jetzt. Die nächste Slot will ja pünktlich sein. Da habe ich ja kein Problem mit. Das mache ich gerne. Und dann bringe ich meine eigene Cola mit. Das ist mir egal. Solange die Technik noch so gut bleibt. Was natürlich auch sehr teuer ist. Dass wir dann ein geiles Technikteam hatten. Mit einem Leinwandprojektor und einer richtig geilen Tonanlage. Und die Bühne muss jetzt auch nicht so geil aussehen. Die wird ja wahrscheinlich vernichtet und dann nächstes Jahr wieder gebaut, ne?
Keine Ahnung, ob sich das eher lohnt einzulagern oder keine Ahnung.
Ja, das ist halt der eine Punkt. Das ist gleichzeitig mit der Stuttgarter Con war es halt auch der andere Punkt, die halt etabliert war. Wobei mir die Orga da halt auch nicht sympathisch ist, aber ich möchte jetzt nicht genauso anfangen, über eine andere Con herziehen, aus Gründen. Da kann man uns mal privat fragen. Oder Tommy Krapp weiß mal privat fragen, ob er da nicht mehr hingeht. Weil das eben längst nicht so professionell zugeht und man da halt auch mal gerne über den Tisch gezogen wird. Oder, egal, viel zu weit. Ja, und natürlich der dritte Faktor, diese Stimmungsmache. Und mir gefällt das grundsätzlich nicht. Ich finde...
Sagen wir so, es gibt eine Menge Dinge, Leute und Veranstaltungen, die ich auch scheiße finde, aber ich mache deswegen
dann,
nicht deren Chef
kaputt. Wenn dich jemand fragt, sagst du halt, finde ich doof. Ne? Oder wenn es im Gespräch aufkommt, aber du gehst nicht besessen ins Netz und schreibst unter jedes Thema dazu einen Hashtag und machst da Mundpoker.
Dafür habe ich auch nicht die Zeit.
Dagegen. Und ja, der Ton in unseren Videos, der war super, der kam vom Veranstalter. Die haben dann ein Mischpult gehabt, ein richtig geiles Mischpult und da haben wir uns einfach per XLR-Kabel reingehängt. Das war der beste Ton, den wir, glaube ich, in dem Video bisher hatten.
Ja.
Ich habe mich richtig geärgert, dass ich wusste ja vorher nicht, wie geil das wird. Sonst hätte ich einfach mehr Kameras mitgebracht. Im Endeffekt habe ich es ja. Und mehr Stative. Ich habe ja hin und her gesprungen zwischen zwei Kameras und die eine auch nicht durchgehend angehabt. Da hätte ich nicht an. Und dann musste ich es ja auch noch nachts schneiden, weil die Messe fragte ja, ob sie das direkt haben können. Ich weiß nicht, ob sie jemand was damit gemacht haben. Also habe ich es dann zusammengerotzt, das ganze Video. Ich hätte mir da gern viel mehr Zeit für genommen. Noch besser wäre halt ein Livestream gewesen mit mehreren Kameras. Naja.
Aber das ist das Internet, Nico. Wie sollen die Leute wissen, was du denkst, wenn du das nicht bei jeder Gelegenheit und Ungelegenheit jeder Person ins Gesicht schreist?
Ja, stimmt, das habe ich vergessen.
Brauchst du das Mischpult noch? Das ist ein bisschen was von der Technik, ja.
Ach. Dieses wahrscheinlich 30.000 Euro Mischpult, das die da hatten.
Ja.
Gut, ich nehme an, das haben die da halt in der Kölnmesse, ne?
Und das ist eine externe Firma, die aber von der Kölnmesse regelmäßig
gearbeitet wird.
Ich habe mich ja mit den Leuten unterhalten, weil ich möchte immer gerne wissen, wie geht es den Leuten, die da arbeiten?
Ich glaube, denen ging es gut.
Denen ging es gut.
Ja.
Die waren zufrieden. Die waren zufrieden mit ihrem Job. Die haben ja auch gesagt, wie sie bezahlt werden. Das war gut.
Fliege.
Und die waren so, das machen wir gerne nochmal, falls ihr lobend erwähnen wollt, wie gut die Zusammenarbeit war, dass wir, falls die Messe nächstes Mal gibt, nochmal angeheuert werden. Dann gibt ruhig unseren Namen durch.
Patrick, die Stimmungsmache kam halt Monate im Voraus von Leuten, die eh nicht gekommen wären, weil ihnen irgendwas bei der Ankündigung nicht gepasst hat. Das habe ich auch so wahrgenommen. Und die sich an eine total tolle RPC erinnern konnten, die es so noch nie gab, außer in ihrem Kopf. Ja, das ist... Kann ich so unterschreiben, Patrick. Mich hat bei der RPC immer irgendwas genervt. Ja? Das Orga-Chaos im Voraus war schlimm jedes Mal. Wir kamen teilweise an mit unserem Dino-Stand und es wusste keiner was davon, dass wir einen Stand haben. Und der Stand war ja, das war ja auch immer immer so eine Deal-Sache, ne? Ja, du moderierst da und dafür kriegen wir einen Stand.
Ja.
Das und der Stand war dann irgendwo auf dem Klo, oder neben dem Klo, zwischen dem Klo und dem Bauzaun draußen, irgendwo hinter dem Mittelaltermarkt, wo ihn keiner gesehen hat.
Das ist irgendwie auch so ein Standard. Man arbeitet auf Cons und man wird bezahlt in Exposure, no kidding. Man wird bezahlt in, ihr kriegt hier einen Stand neben den Klos. Oder
und dann noch irgendwie ein paar hundert Euro dafür, dass man halt noch die ganzen RPC Award Einspieler macht und naja.
Oder halt, was auf den meisten anderen Comic-Cons üblich ist, alle Helfer dort sind nicht irgendwie professionelle Hostessen und dergleichen, die angeheuert werden, sondern das sind freiwillige Helfer, die werden bezahlt in Gutscheinen für Autogramme.
Richtig, also ich weiß nicht, ob es in Stuttgart so ist.
Wir wissen, dass es bei der
Dortmunder, Münchner,
Berliner. Bei der German Comic Con, nicht bei der
und
Comic Con.
Die machen das dann auch mit, weil sie Fans sind. Aber das, ich würde es nicht machen. Ich glaube, man muss schon speziell drauf sein, um zu sagen, ich arbeite jetzt hier 3 Tage lang dafür, dass ich ein Foto kriege mit Charlie Sheen oder sowas. Und dann hast du halt natürlich auch Leute, die das nicht unbedingt können oder die komisch drauf sind vielleicht. Mhm. Also die andere Präferenzen haben als jemand, der professionell als Hostester hingeht. Wobei uns unsere Bühnenchef-Hostess auch sagt, ich habe ihren Namen vergessen, entschuldige. Weißt du es noch?
Das war Christine.
Christine hat gemeint, es gäbe bei der Besprechung am Anfang, am Donnerstag früh, wo sie alle Hostessen zusammengerufen haben, 60 Stück für die Messe, haben sie eingeschärft bekommen, die Stars nicht anfassen, nicht mit ihnen reden, außer sie kommen hinter die Bühne und man fragt sie noch was zu trinken, ob es ihnen gut geht. Auf keinen Fall nach einem Selfie fragen.
Mhm.
Und da wären ein paar schon wieder gegangen. Oder hätten gesagt, nö, dafür mache ich das nicht. Ich wollte hier schon neben meinem Geld auch noch ein paar Bilder haben. Wer dann übrig blieb, der war halt Profi.
Ja, das möchte ich auch nochmal einfach betonen, weil, keine Ahnung, ich fand das immer ein bisschen verdächtig, dieses, wir heuern hier Leute an, die das machen wollen, weil sie den Stars nahe sein wollen. Das würde ich den Stars, die ich auf meine Messe hole, aber nicht verraten. Das ist grenzwertig ganz leicht creepy. Weißt du, was ich meine? Ich bin jetzt wieder zu gemein. Sagen wir es so, ich mag es, wenn ein Veranstalter die Leute, die für ihn arbeiten, schlicht und einfach bezahlt. Dann können sie immer noch entscheiden, dass sie das Geld investieren wollen in ein Autogramm. Aber sie können auch alles andere damit machen.
Fällt mir ein, wir müssen unsere Lapa noch irgendwie zum Essen einladen.
Ja.
Für die Bühnenshow am Freitagabend.
Predigt, 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 ja. Predigt. Übrigens, unser bester Bühnenslot, den wir hatten, war nur möglich, weil wir 7 freiwillige Helfer hatten, die nichts bezahlt bekommen haben.
Ja, wir hätten dafür aber auch kein Budget gehabt, ne? Das ist ja auch nicht so. Also,
nee.
Wir können es halt auch nicht. Wir sind jetzt keine Kölnmesse, die irgendwie mal ein paar hunderttausend Euro auf den Tisch legen kann für sowas. Yes.
Ich meine, wir sind bezahlt worden für das Wochenende. Wir sind auch durchaus okay bezahlt worden, aber.
Nein.
Nee, ja.
Ich weiß, dass wir viel zu billig waren. Wir alle, die da fürs Moderieren oder ich meine.
Ich weiß nicht, der Gätchen vielleicht nicht.
Es gab doch Reiter. Ja, genau. Tia hat uns in Packung Reiter geschenkt.
Von dem der
eine Fabian gegeben. Habt ihr wenigstens Autogramm gegeben? Wir haben relativ viele Autogramme gegeben, tatsächlich. Ne? Ich habe ziemlich viele Bücher unterschrieben. Du auch?
Ja, für dies. Es wurde mehrfach das Nubor.
Ja, aber nicht bei den 11 Leuten, die im Star Trek Adventures Slot saßen.
Ja,
nee, der Punkt ist, um das mal zusammenzufassen, was ich für das Problem ansehe dieser Con. Es ist halt eine Con, die Mainstream sein möchte, die schick und groß und teuer sein will. Mhm. Und das geht halt mit der Denke eines üblichen Rollenspiel-Nerds und auch mit meiner nur schwer zusammen, weil man hat natürlich den Garagenband, das Garagenband-Syndrom wieder, ne? Das ist aber mein Ding. Ich will nicht, dass das Mainstream wird und dass das teuer wird und groß. Ich will, dass das bei uns bleibt und das kann ich nachvollziehen. Aber es bringt halt auch nichts. Ne? Wie sollen wir denn uns entwickeln? Wie sollen wir wachsen? Wie sollen wir neue Leute erreichen, wenn wir immer nur auf der gleichen kleinen Schrabbelkon mit den gleichen Leuten sind? Wir hatten es als Chance gesehen, dem typischen Comic-Con-Gast mal zu zeigen, was wir so machen. Nur war halt von diesen Gästen niemand in unseren Panels, weil sie zu beschissenen Zeiten waren. Wenn sie am Samstagabend gewesen wären, wenn sie vernünftig beworben worden wären, wenn du nicht auf der Homepage als Special Guest ohne Bild und ohne Beschreibung gewesen wärst, wenn unser Cosplayer-Spiel in Cards Against Humanity-Slot auch so geheißen hätte und nicht Lasst uns spielen mit Orkenspalter Kartenspieledition, da wären da vielleicht ein paar Leute gewesen. Wenn auf der Con generell ein paar Leute gewesen wären.
Genau, was Lilith sagt, aber wie erreicht man Leute, wenn kaum einer da ist?
Ja.
Ja, irgendwie seltsam ist manchmal auch leicht frustrierendes Wochenende. Und aber dann, mit einigen absoluten Highlights.
Und dann natürlich... Klar, wir haben dafür ein paar schöne Videos rausbekommen, die, obwohl im Vertrag steht, dass die Rechte alle bei der Quellmesse liegen, habe ich die Erlaubnis bekommen, die bei uns auf den Kanal zu packen.
Mhm.
Und die haben gesagt, sie verlinken die. Was sie nicht getan haben, wahrscheinlich, weil sie gesehen haben, dass klar wird, dass da keiner im Publikum sitzt. Wäre schön gewesen, ne? Das zumindest, dass man da noch ein bisschen Publikum erreicht. Aber vielleicht nächstes Jahr, ne? Also so nach einem Jahr gebe ich da nicht auf. Es hat sich für uns jetzt in gewisser Weise gelohnt, in gewisser Weise nicht. Ich würde sagen, unterm Strich kamen wir da mit einer Null raus, wenn man den Aufwand rechnet. Wir hätten natürlich auch einfach arbeiten können in der Zeit, die wir da eingesteckt haben.
Und andere Videos drehen. Außerdem haben gewisse Leute hier viel von ihrem Geld direkt wieder in teures Merchandise gesteckt.
Ja, stimmt. Also wenn wir nicht hingegangen wären, hättest du zum Beispiel keinen... Soll ich den mal holen? Ist das nicht der Gelegenheit?
Das ist ein guter
Du wechselst den Hintergrund und ich hole...
Ich wechsle den Hintergrund.
Noch das Letzte, über was wir heute reden. Wir haben die Hälfte der Gage wieder in Merchandise versenkt. Soll ich beide Sachen holen, die teuer waren?
Ja. Eins ist niedlich und das andere ist einfach nur schweinecool. Sehr Dallermann sagt, ich muss sagen, für uns als Zuschauer hat es sich gelohnt durch die tollen Videos.
Oh, wer ist das süßeste Babyfaultier der Welt? Das ist Binu. Binu hat diesen kleinen... Oh, so sieht sie ohne ihren Schnuller aus.
Binu enthält eine gänzliche Armatur, die gepolstert ist. Das heißt, man kann Binu...
Patrick hat durchschaut, dass wir gar nicht bei Trump im Wohnzimmer sitzen, sondern dass es ein Greenscreen ist.
Man kann Binu wie ein echtes Faultier aufhängen. Sie ist ein echtes Faultier.
Ja, natürlich.
Oh, ist sie nicht süß. So.
Und du hast sie wo gekauft?
Ich habe sie gekauft bei Cutiful Creatures. Das war ein Stand direkt neben der Melanie, weswegen uns aufgefallen ist. Und... die Frau macht süße Comics, aber sie baut auch tatsächlich süße Viecher. Sie hat unter anderem Weißbauchegel, sie hatte einen Niffler da, aber die Faultierbabys, von denen sie 4 Stück gemacht hatte, die haben einfach alles geschlagen an Niedlichkeit.
Wir haben natürlich auch versucht, viel Geld bei Patrick zu lassen.
Ja, das haben wir auch.
Ja.
Versucht, möchte ich sagen.
Ich glaube, wir haben so einen Bücherstapel mitgenommen.
Ja, ganz viele Star Trek Comics, die sie hatten. Bände von Space 1889, die wir noch nicht hatten.
Weißbauchegel?
Weißbauchegel?
Ja, ich habe endlich den Luna-Band.
Mhm.
Ja, schreibt er. Dann erzähle ich jetzt halt nicht, dass du uns unvernünftigerweise schon wieder Rabatt gegeben hast, den wir nicht verdient haben.
Das hier ist von einer Firma namens Iron Studios, die mir vorher unbekannt war, was glaube ich daran liegt, dass sie brasilianisch ist. Zumindest über ihre Präsentation.
Das wird irgendwo
Portugiesisch gesprochen. Ja. Ironstudios.com.br.
Ja.
Ich glaube, BR ist Brasilien. und die machen, sagen wir mal, hochwertiges Film-Merchandise. Ich hatte Spaß als Mimik und oh, wie süß, spritzt sich Insulin. Ja, also...
Ist das die Einleitung der neuen Zeitlinie? Nee, noch nicht. Die kommt erst im August.
Nee. Und Heinz hat noch nicht auf Binu reagiert. Wir wissen nicht, wie das ausgehen wird.
Wir haben sie noch getrennt.
Und hier ist eine Steinplatte drin.
Boah, eine Steinplatte.
Mit 7 Seiten. Nein. Was ich als erstes rausholen, weil sie das Schwerste ist. Dann erst kann ich das Ganze wenden und den anderen Kram aufmachen.
Cool für den Fliesentisch, schreibt Marato. Ich werde das nachher wieder als MP3 hochladen. Das heißt, die Leute, die sich das später im Audio-Stream sozusagen anhören, werden sich wirklich fragen, was wir hier gerade tun.
Ja.
Wir haben eben ein Babyfoto in die Kamera gehalten. Jetzt hält Marge einen Mark I Iron Man Anzug in die Kamera, den sie auf der CCXP gekauft hat.
Aber der ist nicht allein.
Also den Tony tatsächlich in Handarbeit gefertigt hat, ganz allein in der Höhle im Irak. Was war's?
Afghanistan. In der Filmversion Afghanistan. Hier ist nämlich auch noch eine Zange.
Ist kein Schraubenschlüssel? Okay.
Nein. Und hier ist tatsächlich ein kleiner Tony Stark.
Hast du den scharf?
Ich habe die Autoschärfe, den Autofokus ausgemacht. Aber ich kann mal versuchen, ihn scharf zu kriegen.
Mach deinen Tony scharf.
Jetzt ist der Tony scharf.
Jetzt hast du es weggeklickt und musst es gleich wieder anklicken, weil du...
Damit ich wieder uns scharf machen kann. Tony ist immer scharf, schreibt Patrick. Das ist korrekt. Und wenn ihr das seht, wenn ich den so ein bisschen drehe, die haben es geschafft, nicht nur, dass die Haut realistisch aussieht, der schwitzt.
Ja.
Der hat tatsächlich an den richtigen Stellen so einen Schweißglanz. Das ist ziemlich abgefahren. So, und jetzt stelle ich das wieder.
Ne, solange du das noch hast, kannst du es ja auch erstmal...
Kann ich es erstmal so lassen?
Nee, den Panzer einnehmen. Darf ich? Oder mach du? Ich halte Toni.
Du hältst den Toni?
Ja.
Inklusive, dass hinten Blech auseinandergenommen wurde, auf dem noch Stark Industries
steht. Kann ich übrigens auch sein Hemd hochziehen.
Das musste ich machen, um hinten Batterien einzusetzen. Hat nämlich noch eine weitere Funktion. Und alle, die neben mir standen, aha. Also der Mark I ist auch echt beeindruckend detailliert, das Ding.
Ob Cutie for Creatures eine Webseite hat, weißt du das?
Sie hat einen Instagram-Account, sie hat eine Facebook, aber ich glaube keine Website.
Mike will den Preis wissen für...
Ich weiß nicht, ob ich mich traue, das zu sagen. Das war wirklich unvernünftig teuer. Und wurde nur immer begründet mit, du hast ja die Schuhe nicht gekauft.
Es ist deutlich günstiger gewesen als eine gewisse Segelbarke.
Ja, aber es ging auf die...
Irgendwas, damit irgendwas Scharfes im Bild ist, hatte ich mir nicht.
Ja, sagen wir so. Der Betrag ging auf die 400 Euro zu. Das kann man ihn hier platzieren.
Hast du 400 gesagt?
Es ging auf die 400 zu.
Was du insgesamt ausgegeben hast.
War nicht die... Die ging auf die 300 zu.
Die war nicht so teuer wie diesen Kopf, fast scheinbar.
Okay. Jetzt leuchtet er. Ja. Sehr teuer, sehr unvernünftig.
Also Binu und Tony zusammen gingen auf die 500, auf die 400 zu.
Ja.
Ne? Und waren damit immer noch billiger als die Schuhe, von denen Lilith jetzt wissen will, welche es gewesen wären.
Soll ich denn sowas sagen? Ich hatte überlegt, ich habe einen sehr großen Auftrag abgeschlossen als Übersetzerin. Also unabhängig von allem anderen, was wir so machen. Und habe dann überlegt, ob ich mir auch genauso unvernünftig, sogar noch unvernünftiger wahrscheinlich, ein paar Louboutins hole.
Man muss dazu sagen, Maigi hat jetzt über ein halbes Jahr an diesem Projekt gearbeitet und man wird immer erst am Ende bezahlt. Das heißt, sie hat quasi ein halbes Jahr kein Geld bekommen und dann alles auf einmal. Also quasi das ganze, das halbe Jahresgehalt auf einmal und vorher mehr oder weniger von Patreon gelebt, ne? Beziehungsweise von den kleineren Aufträgen.
Und dann bekommt man halt auf einmal viel Geld so auf
Oder halt
einen
von dem gezehrt, was zuletzt der
Brocken.
Übersetzungsauftrag gebracht hat.
Schnuffelhasi, WTF, dann ist Binu die bessere
Ne.
Wahl. Lil Snow White Pink Louboutin ist, ich kreische, ja.
Beim nächsten
Ja.
Mal, bei der nächsten Übersetzung.
Ich war sehr kurz davor, habe ich festgestellt, dass es das Modell, was ich haben wollte, nicht mehr in meiner Größe gibt.
Gar nicht mehr.
Aktuell. Also ich hätte bei sozusagen bei sekundären Händlern. Ich habe bei Louboutin selber geschaut und dann bei ein, zwei anderen und die hatten das nicht.
Debbie hätte die Schuhe genommen. Dann ist sie
Sie
halt
sind.
kein richtiger Nerd. So. Tony Stark. Besser als Schuhe.
Die gibt es, glaube
Nein,
ich,
ist nicht
nicht
so
bei
gemein.
Deichmann. Nein, 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 gibt es nicht. Louboutins gibt es nicht bei Deichmann. Und die sind auch wirklich Schuhe als reines. Mann, wie geil ich habe Louboutins. Sie sind auch wirklich schön. Sie sind auch wirklich gut gemacht.
Ist das
Aber.
sowas wie ein teures iPhone oder ein Porsche? Ist das der Grund, warum man sich sowas kauft?
Also es hat durchaus auch seine Vorteile, weil es geil ist und gut gemacht ist, aber man braucht sie nicht für sein Leben.
Der echte Tony Stark wäre besser. Den gibt es aber nicht für unter 400 Euro. Denke ich.
Nee. Ich glaube nicht. Ja, es gibt ja immer diese Omaze-Veranstaltungen. Aktuell läuft eine, wo man bei John Oliver in der Show sein kann, als Bild und ihn hinter der Bühne treffen.
Dann spart er sich aber hier die $30 Stock-Footage-Gebühr für das Bild, das er da
Ja,
einblendet. Das
ja,
finde
ja,
ich
ja.
ziemlich
Aber dafür wird
frech.
man eingeflogen und
Ja.
untergebracht und sonst was.
Okay.
Nur weil die rote Sohlen haben, Svestradamus kann es nicht nachvollziehen. Und naja, die roten Sohlen sind das Markenzeichen davon. Aber ansonsten sind sie auch hervorragend verarbeitet. Sie werden von Leuten in Zentraleuropa hergestellt und nicht irgendwo in China. Tia Schattenherz geht gern barfuß, ich auch. Aber manchmal geht man auf eine Veranstaltung, wo man einmal einfach irgendwie in einem richtig geilen Kleid mit tollen Schuhen die Treppe runtergehen will.
Hast du so eine gerade in Aussicht?
Nein.
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 Welche Farbe hatte das Pferd?
Braun.
Braun. Schwester da muss, Mama hat so Dinger rumfliegen. Alter. Deine Mutter hat Geschmack. Ja.
Und Geld.
Und offensichtlich. Oder
Das
zumindest
bedingt sich nicht
Priorität
gegenseitig. Ja.
zugesetzt, ja.
Auf der Heinzkorn Süd kannst du mit einem geilen Kleid die Treppe runterkommen. Das stimmt, ja.
Hast du denn schon ein angemessenes Kleid? Das scheint mir die höhere
Ich
Priorität
würde
zu
mir
sein.
wünschen, dass dieses Jahr auf der Heinzkorn Süd niemand eine Treppe runterfällt. Können wir das vielleicht?
Ist es jetzt immer jemand. Ach ja,
Hm.
ich. Nicht auf der Heinzkorn Süd selber.
Ja.
Auf der Veranstaltung an sich ist niemand eine Treppe runtergefallen.
Das war aber auch eigentlich alles, was wir mitgenommen haben, auch das war.
Ja, Big Bear, ein Mensch, Stofftiere und Schuhe, ich bin geliefert.
Ne.
Schnuffelhase sagt, keine Chance, auch wenn ich dabei bin. Also ich nehme an, sie meinte damit keine Chance darauf, dass niemand die Treppe runterfällt, wenn sie
Oh,
anwesend ist.
das hoffe ich doch nicht.
Das sind. Ist mit dem Gleichgewichtssinn alles in Ordnung?
Seit gestern läuft die Anmeldung für die Heinz-Korn Süd.
Ja, ich habe auch schon
Und
Überweisungen bekommen.
per PayPal.
Per PayPal.
Und offenbar bekommt man dann eine Bestätigung von einem Mendrick und Schritter Medienproduktionsfirma oder sowas.
Ja, bekommt man,
Okay.
weil PayPal darunter angemeldet ist,
Na.
weil wir das in ein Geschäftskonto umgewandelt haben für Numenera und da war das zu dem Zeitpunkt das, worunter wir liefen.
Ah, okay. Das heißt aber, dass man nicht mehr privat an dich schicken kann, oder?
Doch, man kann mich immer noch anwählen als Privatchick, man muss das ja
Okay.
jetzt auswählen.
Das wäre gut, wenn ihr das macht.
Also ich
Das ist ja
glaube,
privat.
ich glaube, das war es auch, weil ich habe die volle Summe bekommen und nicht
Okay,
irgendwie was
gut.
abgezogen bekommen.
Muss jetzt aber nicht nachschauen. Ich denke, wir sind auch für heute einigermaßen durch.
Das denke ich auch.
Wir müssen jetzt noch einkaufen gehen.
Genau, Lilith ist schon angemeldet. Lilith und Big Bear haben gemeinsam überwiesen.
Ich hoffe für die einen, dass wir ein Doppelzimmer bekommen. Verstehe, ein Schnarchproblem.
Das ist, Zimmerverteilung ist immer ein sehr, sehr großer Spaß auf solchen Veranstaltungen.
Ja, wir machen einfach nach 40 Leuten wieder dicht und dann kriegt jeder Platz für sich.
Ja, wir kriegen das hin. Das war bisher auch immer irgendwie machbar. Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns, oder?
Genau.
Wir, Toni und Binu, verabschieden uns. Sie winkt sehr langsam, aber sie ist ja auch ein Faultier. Mhm. Die ist so süß. Okay, ich beende jetzt mal den Stream.
Ja. Vielen Dank.
Mach's gut.
Trotz dieser teilweise nicht so einfachen Themen, die wir heute hatten. Mhm. Ich muss mich nochmal in den Polanski-Fall einlesen, glaube ich. Er muss es ja auch nicht gewusst haben, ne? Wahrscheinlich wusste er das nicht. Ich meine, klar, das schützt ihn nicht, aber glaubst du, der wusste das? Wusste er nicht.
Wie wäre es, wenn wir uns erstmal schnell machen, bevor wir solche Vermutungen aufstellen?
Weil, wenn er jetzt nächste Woche hier vor der Tür steht und diesen Job bei uns möchte, als unbezahlter Praktikant, dann müssen wir das wissen.
Okay, wir lesen uns ein. Nur für den Fall. Gut. Tschüss.
Tschüss.